Mises Karma. Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma Episode 100. Ja, und zu dieser Jubiläumsausgabe habe ich natürlich auch wieder einen Gast mit dabei. Und er ist Jahrgang 1968, kommt aus Grevenbroich, ist Publizist und Verleger. Er ist auch Gründer, Herausgeber und Chefredakteur der Monatszeitschrift Eigentümlich Frei. Und seine Magisterarbeit aus dem Jahr 1999 trägt den illustren Namen Libertarianism, eine antipolitische Bewegung in den USA und ihre Bedeutung für Deutschland. Da werden wir gleich mal auch ein bisschen drüber sprechen. 2009 hat er den Gerhard-Löwenthal-Preis für Journalisten bekommen und 2015 die Roland-Bader-Auszeichnung. Ja, und somit sage ich hallo und herzlich willkommen, André Lichtschlag.
Ja, hallo lieber Christian. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier bei dieser Jubiläumssendung in deinem tollen Podcast dabei zu sein. Klasse, danke.
Ja, super. Ich freue mich auch. Und dein Name steht schon auf meiner möglichen Gästeliste, die ich mir hier so pflege, schon seit Wochen drauf. Von daher, es ist jetzt endlich mal soweit. Schön, genau, auf jeden Fall, dass du dir Zeit hast.
Zeitpunkt abgewartet.
Genau. Du kennst ja den Podcast und du weißt ja, zu Beginn gibt es immer die berühmt-berüchtigte Frage, nämlich, wie bist du denn eigentlich zu österreichischen Schule gekommen?
Also bei mir war es eigentlich nicht direkt die österreichische Schule, das war schon tatsächlich mehr so, wie bin ich zu libertären Ideen eigentlich damals gekommen.
Ja.
Das war, also wie ich dazu, oder wann ich dazu gekommen bin, das war so Mitte der 90er. Ich habe ja 98 erst Eigentümlich Frei dann gegründet. Und eigentlich muss ich vorweg schicken, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei mir war es so, dass ich eigentlich immer gedacht habe, da ist so irgendwas in mir, dass man so ein bisschen anders gedacht und gefühlt hat als viele andere. Dass man so eigentlich so ein grundsätzliches Verständnis, also bevor man die libertären Ideen wirklich mal ausgeschrieben kennengelernt hatte, dass man so ein anderes Gerechtigkeitsgefühl hatte, dass man Freiwilligkeit sehr geschätzt hat und auch wusste, dass mit Zwang irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ging dann auch so in Detailfragen eigentlich, dass ich schon zu Schulzeiten irgendwann dachte, ja, warum sind eigentlich Drogen verboten? Ne? Und zwar jegliche Art von Drogen, nicht so diese Pillepalle-Diskussion, jetzt irgendwie was so halb zu legalisieren oder so, sondern eigentlich hatte ich, wie gesagt, ohne da irgendwelche theoretischen Schriften mal zu kennen oder so, hatte ich da so das Gefühl, ja, das ist doch totaler Blödsinn, das muss doch jeder selbst entscheiden, ja. Und wenn er sich selbst schaden will, dann mit exzessivem Einsatz von irgendwas, was er in seinem Körper reinschüttet. Also dieses Gefühl hatte ich sehr, sehr früh eigentlich. Und auch in anderen Fragen, wenn man dann in der Schule schon mal über Wirtschaft diskutierte, hatte dann in der Schule irgendwie auch Sozialwissenschaften in der Oberstufe. Und dann ging es dann eben auch darum, um Sozialstaat. Und auch an der Stelle war mir eigentlich sehr schnell klar, dass es irgendwie nicht gerecht ist, den einen zu nehmen, die Leistung erbringen und den anderen, also zwar per Zwang, und den anderen zu geben, die irgendwas, die eigentlich gar nichts dafür getan haben.
Ja.
So, und dann war man eigentlich immer, so war es bei mir, lange Zeit so ein bisschen verwirrt, weil das eine, zum Beispiel jetzt mit den Drogen, das galt so als links irgendwie. Und das mit der Sozialstaatskritik galt irgendwie als rechts. Und dann hat man gedacht, was hat man denn da so für komische Positionen? Die passen irgendwie gar nicht zusammen. Und dann war man eigentlich, was mich betrifft, war ich dann immer so ein bisschen auf der Suche, habe dann unheimlich viel gelesen, also bis hin, also wirklich in ganz Extremen von ganz rechts und ganz links, linksanarchistische und Literatur und teilweise auch irgendwelche sehr, sehr, sehr konservative Literatur dann gelesen, bis man dann irgendwann, ich war dann schließlich irgendwie auch dann, weil ich immer so ein politischer Mensch war irgendwie, war ich dann auch im Ortsverband in der FDP beziehungsweise bei den Julis dann mal Mitte der 90 aktiv. Ja, und habe dann angefangen zu studieren irgendwann in Bonn und habe dann darüber aber irgendwann dann tatsächlich libertäre Ideen kennengelernt. Und zwar war das bei mir in Form von zwei so Sammelbänden, die eigentlich, wie ich als Verleger inzwischen weiß, überhaupt nie erfolgreich sind. Wahrscheinlich war ich der einzige Leser. Also das waren so zwei blaue Büchlein, einmal aus dem Umfeld der Friedrich-Naumann-Stiftung damals, FDP-nah, herausgegeben und einmal aus dem damaligen Bund Freier Bürger. Aus dem Umfeld. Das war so eine Splitterpartei damals gegen die Euro-Einführung, lange bevor der Euro eigentlich eingeführt wurde. Und da waren dann so diese ganzen Autoren, die man vielleicht auch heute noch kennt, der ein oder andere, Roland Bader, ja, Gerhard Radnitzky und so weiter, Stefan Blankertz war auch dabei, die hatten dann so kleine Aufsätzchen da drin. Und diese Aussätze, die haben eigentlich so diese ganzen oder viele von den Gedanken, die ich ohnehin schon immer hatte, gebündelt und so. Und dann standen die jetzt auf einmal da zusammen. Da dachte ich, oh, passt ja doch zusammen. Ne? Und mindestens ein Aufsatz vom Stefan Blankertz war dann auch dabei, der ging dann in die Richtung, ja, eigentlich, wenn man Staat kritisiert, man kann auch ganz auf den Staat verzichten. Ja, das waren also so unerhörte Ideen dann damals. Und ja, das hatte mich dann irgendwie sehr schnell gepackt. Also da wusste ich dann sehr schnell, hier bin ich zu Hause. Ja.
Sehr gut.
Und dann hat man versucht, Kontakt zu finden damals. Das war ja noch bevor das Internet so richtig laufen gelernt hatte. Dann war das schon Mitte, Ende der 90er Jahre. Man hat dann teilweise auch telefoniert. Ich habe dann mal mit Stefan Blankertz telefoniert und mit Roland Bader und so weiter und so fort. Und dann gab es dann erste Internetseiten. Beziehungsweise, ich muss vorausschicken, das erste Mal, dass man dann im Internet über libertäre Ideen diskutiert hat, war auf einem Diskussionsforum der FDP damals.
Unvorstellbar heute.
Ja, das fehlt heute. Und dann gab es einen, der war da sehr aktiv. Das war der Michael Kastner. Den kennt wahrscheinlich heute, können den auch die wenigsten. Das war so, der hatte dann sehr schnell, also der war da sehr aktiv. Das war eigentlich so der Vertreter der libertären Ideen, der auch damals schon die ganze Literatur kannte, die ich noch gar nicht kannte. Mhm. Und der hat dann aber irgendwann, weil auch danach gefragt wurde, angefangen, eine kleine Internetseite einzurichten. Die hieß Der Markt. Das war dann die erste libertäre Internetseite deutschsprachig im deutschsprachigen Raum. Und die zweite habe ich dann gemacht. Die habe ich dann, ohne irgendwie eine große Ahnung hatte, dann habe ich den eben auch angefangen, da irgendwelche Seiten zusammenzustellen, teilweise Sachen aus dem Amerikanischen zu übersetzen.
Ja.
Und das hieß damals nach meinem Kürzel AFL, nur nicht André Friedhelm Lichtschlag, sondern Anarchie, Freiheit, Liberalismus.
Sehr gut.
So, und das war im Prinzip der Vorläufer. Dann hat man, genau, man hat also dann sich kennengelernt, ne, damals noch sogar mehr im persönlichen Kontakt als direkt über Internet, weil das noch gar nicht so viel war. Und dann gab es 1997 tatsächlich dann ein Treffen in Köln, auch organisiert von dem Michael Kastner und ich glaube von dem Guido Hülsmann, der ja heute in Frankreich an der Universität lehrt, und einem Dritten, dem Reinhard Stiebler. Die haben ein libertäres Forum in Köln organisiert und dann hat man die ganze Bagage dann mal so kennengelernt. Das waren aber damals auch nur so vielleicht 30 Leute, ja. Mhm. Und man hat so gedacht, ah, da sind jetzt also die 30 Libertären aus Deutschland
zusammen. Die 30 Revoluzzer.
Genau, da war aber dann auch Roland Bader dabei, ja, und Stefan Blankertz und ja, eigentlich so die frühen Vorkämpfer. Gerd Habermann war, glaube ich, auch dabei. Mhm. Und ja, und in ich weiß, auf diesen auf diesem Treffen, da gab es dann irgendwelche Arbeitsgruppen. Witzigerweise war diese eine Arbeitsgruppe, wo ich dann dabei war, das war so eine publizistische Arbeitsgruppe, die sich dann auch mal zurückzogen und so ein bisschen unter 10 Leuten dann diskutiert haben. Die wurde geleitet von Karin Horn. Und das ist ja so eigentlich eine Person, die sich so ein bisschen vom wirklich libertären oder liberalen Ideen auch verabschiedet hat, ja, in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt, ob sie das als Beleidigung empfinden würde, wenn ich das sage. Also ich würde die jetzt eher so als Sozialdemokratin, die war ja lange, ja. Die war damals Journalistin der FAZ.
Okay.
Und hat ja zwischendurch, hat sie ja diesen Krach in der Hayek-Gesellschaft verursacht und ist dann da auch ausgetreten. Na gut, aber sie hat jedenfalls damals diesen kleinen Gesprächskreis auf diesem Forum geleitet und ich weiß, dass ich dann irgendwann da gesagt habe, naja, gut, was so fehlt, ist eigentlich auch mal eine Zeitschrift. Eine libertäre Zeitschrift. Und eigentlich könnte ich mir vorstellen, die mache ich dann mal. Die nehme ich mal in Angriff.
Immer noch, ja, genau.
Ja, und dann habe ich die mal gemacht. Ne? Das war Anfang 98. Dann auch am Anfang mit einem noch zusammen, muss ich noch dazu sagen, mit einem Co-Herausgeber, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre. Nee, das erste Jahr nur. Mhm. Und ja, und seitdem hänge ich dabei.
Irgendwie bei geblieben, ne?
Ja.
Ja, sagst du gerade, 98, das ist ja schon enorm.
Ein paar Jährchen her, ne?
Schon ein paar Jährchen her, ja. 20. Jubiläum habt ihr schon gehabt.
Das war 20-jährige Jubiläum, ne? Das ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her.
Ja, ist auch schon wieder. Da kannst du eigentlich schon das nächste wieder planen jetzt.
Ja, genau.
Aber 25, ja, genau. Silberhochzeit sozusagen. Ja, und man liest ja auch in deiner Biografie auf der Webseite, dann seit 99 offenbar oder offensichtlich dann parteilos, war das dann auch so eine Konsequenz, die sozusagen aus deinen Gedanken dann, die du da formiert hast und dich da mehr zu beschäftigen, dann auch keine Partei mehr anzugehören oder auch einfach, weil es nichts gab, was sozusagen deine Ideen hätte repräsentieren können?
Ja, das war dann schon so ein bisschen die Beschäftigung auch mit wirklich, man ging dann ja, also am Anfang, wie ich es dann kennengelernt habe, ich habe ja eben nur gesagt, bevor ich es kennengelernt habe, und dann hat man so diese ganzen Ideen kennengelernt, hat, wie gesagt, dann die Deutschsprache gelesen und dann irgendwann natürlich die ganzen Amerikaner entdeckt, ne? Dann gab es da damals, das war ja auch, wie gesagt, das war, Internet war noch nicht so weit, dann gab es so einen Buchkatalog aus Amerika, Laissez-faire Books, ja, dann standen da auf einmal diese ganzen Namen drin von Ayn Rand und aber auch österreichische Schule und Mises und so weiter, ne? So, dann hat man dann sehr viel gelesen. Unter anderem habe ich dann festgestellt, oder habe ich sehr früh dann feststellen können, dass viele der Diskussionen, die natürlich Libertäre auch heute noch miteinander führen, jetzt wählen oder nicht wählen, Partei, nicht Partei, ja, aber auch ganz andere theoretische Diskussionen, die teilweise ja auch Haarspaltereien sind, dass diese Diskussionen in Amerika halt schon seit 30 Jahren geführt werden, ja, unter anderem eben auch Partei und wählen und so weiter. Und ich habe dann irgendwann für mich halt entschieden, dass eine Partei eigentlich nicht zielführend ist, ja, um die Ideen durchzusetzen.
Ja. Ich finde auch immer, ein gutes Beispiel ist ja eigentlich der Versuch von Oliver Janich damals mit der PDV, das auf Parteiebene zu machen, und er dann auch feststellen musste, dass sozusagen das demokratische Gefüge dann innerhalb der Partei auch wieder dazu führt, dass eigentlich das gar nicht so möglich ist, wie man sich das vielleicht so in der Idealwelt dann vorstellen würde.
Ja.
Und er dann letztlich auch nicht mehr aktiv war in der Partei.
Trotz alledem wird es immer diese Versuche geben. Ne? Ich weiß nicht warum. Sie hat es immer gegeben, sie wird es immer wieder geben. Es gibt ja sogar immer noch Libertäre in der FDP, es gibt auch Libertäre in der AfD. Und ja, ich wünsche denen viel Glück und Erfolg natürlich. Und man ist halt nur, oder ich persönlich bin skeptisch halt, was die Erfolgsaussichten betrifft. Und möglicherweise ist es auch kontraproduktiver. Man wird die Leute nicht davon abhalten können. Und man soll auch ruhig immer diskutieren über die verschiedenen Wege, die halt.
Ja, sicher. Ja. Klar, das kann ja nicht schaden.
Ja,
ich habe es in der Einleitung angesprochen, du hast ja dann deine Magisterarbeit auch unter einem gleichen Banner sozusagen geschrieben, und ich habe gesehen, das gibt es auch noch als Buch zu kaufen bei euch. Oder
ja,
bei
irgendwie Verlag. Genau, es gibt, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, haben wir eine Restauflage oder sowas, aber es gibt es, glaube ich, noch bei uns, ja.
Sehr gut.
Ist ein bisschen veraltet, also es ist ja tatsächlich, es gab gerade eigentümlich frei, stimmt. Ich hatte gerade eigentümlich frei gegründet. Das ist so der Stand damals. Und da muss man sich vorstellen, dann hatten wir nach einem Jahr, hatten wir, glaube ich, 70 Abonnenten. Ja, und man hatte so das Gefühl, das sind jetzt die 70 Libertären in Deutschland, die dann damals eben auch dabei waren. Insofern war das sehr, sehr stark bezogen auf Amerika, weil die halt immer einen Schritt weiter waren, damals jedenfalls sehr viel weiter waren als wir mit den libertären Ideen.
Ja. Wie würdest du jetzt über die Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, des Magazins denn so einschätzen, wie da das Interesse an libertären Schriften ist? Also merkst du da
es ist deutlich gewachsen. Ich glaube, es kommen immer mal so Schübe wieder, wo ich aber stark vermute, dass das alles Leute sind, wo es ähnlich war wie bei mir, ja, dass die alle schon, ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir war, hast du jetzt gar nicht gesagt, hattest du das auch so ein Gefühl, dass du es immer in dir hast? So
ein bisschen anders gedacht? Das muss ich schon sagen, also in verschiedenen Bereichen, wo ich mir immer auch, wie du sagst, auch schon zur Schulzeit und so Fragen gestellt habe, warum das denn so ist, so eine zufriedenstellende Antwort gibt es ja dann nicht, ja, also das Schlimmste, was man kriegen kann, ist so, ja, ist halt immer so, machen wir halt so.
Genau, also.
Ja, das ist dann schon so, da muss ich dann sagen, da habe ich auch dann irgendwie immer das Gefühl gehabt, irgendwas, also die Erklärungsmodelle sind irgendwie nicht, entsprechen nicht dem, wie es sein müsste. Also irgendwas stimmt nicht, ja, das ist richtig.
Ja, insofern habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass es Leute gibt, die haben das in sich, und ich fürchte auch auf der anderen Seite, das merkt man ja, wenn man ganz viel diskutiert mal mit irgendeinem, ja, einem alten Freund oder so, man bekommt ja keinen überzeugt, ja, also es gibt Leute, die kann man nicht überzeugen. Also nicht mit rationalen Argumenten und wahrscheinlich am Ende auch gar nicht. Also ich habe so ein bisschen das ketzerische Gefühl, dass da irgendwas in Menschen schlummert, die einen offen machen für diese Ideen oder eben auch nicht. Aber gut, du hast eben gefragt, ob das ein größerer Zulauf geworden ist.
Genau,
das ist es definitiv geworden. Und wie gesagt, ich glaube, das sind immer so Wellen, die dazu kamen, wo dann eben immer Leute wahrscheinlich wie du und ich an irgendeiner Stelle die Möglichkeit gehabt haben, das Aha-Erlebnis zu haben. Ne? Da gibt's also so eine Gedankenwelt, ja, interessant, so, da, das ist jetzt genau das, was ich immer gesucht habe. Ne? Und so diese Wellen, du hast ja eben auch richtig gesagt, die PDV war zum Beispiel ein so eine Welle in Deutschland. Ne? Also die kamen ja wirklich eher mit dem Oliver Janich dann. Der Oliver Janich hat ja, seine Bücher sind ja sehr zweigeteilt. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich finde, die sind ja immer so zur Hälfte libertären und zur Hälfte ist das so ein bisschen, da kann man ja so stehen, wie man will, so so ein bisschen das Verschwörerische. Ne?
Ja.
Und bei der PDV habe ich so das Gefühl oder glaube ich zu wissen, nachdem ich einige von den Leuten kennengelernt habe, die also darüber zu uns gekommen sind, die sind also alle so über dieses Verschwörerische dann auf libertäre Ideen gekommen, dank Oliver Janich, der ja immer beides vertreten hat. Ne?
Ja, ja.
Und also das war ein so eine Welle. Jetzt so eine junge Welle zum Beispiel, die jüngste Welle ist wahrscheinlich diese Bitcoin-Welle, ja, oder diese Krypto-Szene-Welle, dass da sehr viele über diese Schiene zu libertären Ideen gekommen sind. So und da gab es eben viele kleine und größere Wellen, wo immer mal wieder Leute aufmerksam werden. Das ist ganz schön. Also es sind ja nun definitiv mehr als diese 70, die es damals waren. Wahrscheinlich waren es damals auch noch ein paar mehr, aber es ist definitiv, sind es mehr geworden, glaube ich, in Deutschland, die von sich sagen, sie sind libertär und das auch nach außen vertreten. Die jüngste sehr schöne Sache, finde ich, oder es gibt mehrere, also eine sehr schöne Initiative ist ja halt auch die Atlas-Initiative von Markus Krall, die, glaube ich, noch Potenzial hat, auch wirklich sehr stark nach außen zu treten. Und was junge Leute betrifft, da freue ich mich sehr, dass es jetzt dieses Sommerlager im nächsten Monat geben wird.
Ja.
Von Liberty Rising. Das macht einen ganz tollen Eindruck. Also die geben sich da ja richtig Mühe, ne, die Jungs da. Und ich glaube, die Jungs und Mädels natürlich. Und ich glaube, die haben ganz, ganz viel vor in den 5 Tagen. Wir werden da auch mal einen Tag vorbeischauen. Und das sind doch Sachen, die wirklich Mut machen.
Ne? Ja. Genau, ja, Stefan Griese hatte ich auch vor einigen Ausgaben mal zu Gast gehabt. Also genau, da können wir auch gerne nochmal reinhören, wer es noch nicht gehört hat. Genau, er spricht da auch nochmal genauer über das, über die paar Tage, die da geplant sind. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall tut sich da offensichtlich was.
Und da kann man sich übrigens noch anmelden, habe ich gehört. Also da mache ich noch direkt mal gleich Werbung für.
Das
ist eine ganz tolle Sache. Liberty Rising findet jeder im Internet.
Ja, genau. Und wie du es eben gesagt hast, ich glaube, so eine
Wie heißt, Moment, wie heißt nochmal das Lager selbst? Ich glaube, die heißen
Liberty Sunrise. Ne?
Sunrise, genau. Das Lager selbst heißt, da gibt es eine eigene Seite, Liberty Sunrise, richtig.
Liberty Sunrise, genau. Und ja, so. Genau, auf jeden Fall, da kann man mal vorbeischauen. Ja, und ich wollte noch eben sagen, du sprachst eben von diesen Wellen, wo immer so ein Interesse kommt. Ich glaube, das ist einfach immer dann die Zeit, wenn so eine, also ja, wie es halt ist, man kann tatsächlich Leute schwer überzeugen, auch mit Argumenten und Fakten. Das sieht man ja auch jetzt in unserer jetzigen Zeit. Ja. Aber es braucht scheinbar irgendwie, habe ich immer das Gefühl, so eine gewisse Emotion. Also da muss, kann positiv oder negativ sein, aber irgendwas muss sozusagen auf emotionaler Ebene passieren, damit man wirklich dann doch so einen Gedanken auf einmal zulassen kann, dass es möglicherweise auch eine andere Sichtweise geben kann und andere Lösungen geben könnte, als das, was wir bisher haben. Ich meine, das aktuelle Beispiel ist natürlich unsere Corona-Zeit, die wir jetzt hier durchleben, wo der Staat natürlich ja ständig davon spricht, dass er das ja alles nur zum Besten der Bürger macht. Aber ich glaube, auch hier ist sicherlich zu beobachten, dass die Menschen da auch nicht mehr einfach alles mitmachen. Ich meine, was bildet der uns auf? Ja, mit Masken, Ausgangssperren, Kontaktverfolgung und jetzt spricht man auch ganz offen über eine Impfpflicht. Also da
weitet mich nicht aus, ja. Hier habe ich das erste Mal seit wirklich sehr, sehr langer Zeit das Gefühl, dass wir auch von Hause aus Linke jetzt mal ansprechen können, weil ich habe das Gefühl, dass es jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit in Deutschland wirklich so eine widerborstige Linke entsteht, die nicht im System zu Hause ist. Einfach diese ganze Querdenker-Szene, ja, die von Hause aus schon impfskeptisch sind. Das sind ja alles Leute, dieser Anwalt, wie heißt er? Ich kann auf den Namen nicht. Die kamen alle so ein bisschen für uns aus dem Nichts, ne? Und die kommen aber, glaube ich, alle von Hause, auch die Schauspieler, ne, die da diese Aktion gemacht haben mit den Videos, das sind ja alles so Umfeld, so Waldorfschule, ne? So ein bisschen alternativ zu Hause, immer so ein bisschen irgendwie linksgrün. Und die haben sich nie vorstellen können, wenn sie mal irgendwann ihre Meinung vertreten, wenn es ernst wird, jetzt wird es nämlich ernst, dass sie dann auf einmal auch die Nazis sind. Ne? Und genau, so ja. Wie wir auch schon als Libertäre die Erfahrung machen mussten an der einen oder anderen Stelle, oder ist man auf einmal mit libertären Positionen der Nazi oder so ein Blödsinn. Ne?
Ja.
Und so, und deswegen glaube ich, gibt es an einigen Stellen jetzt bei Leuten eine Offenheit, die vorher nie eine Offenheit für unsere Ideen hatten. Wobei die ja eben auch tatsächlich an der Stelle denselben Ansatz haben. Ne? Und das ist das Schöne, ne? Wie du gerade richtig sagst, die von Hause auch sagen, ob ich geimpft werde oder nicht, möchte ich doch selber entscheiden. Ja, das ist also tatsächlich ein Freiheitsanliegen. Und auch wenn die ganz sicher in den allermeisten Fällen am Ende auch in übergroßer Zahl nicht für libertäre Ideen zu gewinnen sind, das muss man immer dazu sagen. Also nach den Jahren der Erfahrung, glaube ich, darf ich das mal so ein bisschen ernüchtert sagen. Aber einige kann man eben doch gewinnen. Ja, einige kann man an der Stelle eben doch gewinnen und man muss eben in kleinen Schritten vorgehen, glaube ich.
Ja, es ist so ein bisschen so die Geister, die ich rief. Ne? Auf einmal wird man eben dann da zensiert oder in irgendeine Ecke gestellt, die man nicht vermutet hat, gerade wenn man eigentlich eher auf von der linken Schiene herkommt. Mhm. Und das kann ja durchaus interessant werden, ja, wenn da dann doch so ein bisschen die Fragezeichen aufpoppen. Und es ist ja auch so, im Grunde genommen, wenn man es ja einmal versteht, dann spricht ja gar nichts dagegen, ja trotzdem, dass man nach seinen Ideen dann lebt. Es geht ja eigentlich ja nur darum, diesen Zwang und diese Herrschaft daraus zu nehmen. Und wie ich mich dann organisiere, meine Umfeld oder welche Gesellschaft ich da sozusagen bevorzuge, das kann ich ja dann frei entscheiden. Ne? Deswegen verstehe ich immer nicht, wieso es da diese Diskussion gibt. Ne? Aber viele sind da doch der Meinung, es muss das Gewaltmonopol geben, das ist ganz richtig so. Und
genau, soll jeder seinen Kommunismus im Kleinen machen natürlich, nur das wollen die eben nicht, weil sie instinktiv, glaube ich, spüren oder sogar manchmal auch wissen, ja, dass es eben im Normalfall auch nicht funktioniert. Also es gibt ja hier zum Beispiel diese Kibbutzim-Bewegung in Israel, was ja im Prinzip so ein libertär-kommunistisches Projekt ist. Kann man machen, da haben wir ja gar nichts gegen. Ne? Nur am Ende ist es eben, soweit ich weiß, eben auch dieser Versuch auch gescheitert, wie so viele. Ne? Da scheitert es eben an den wirtschaftlichen Konsequenzen, die sowas dann immer auch zeitigt. Ne?
Ja, das ist ja dann auch, das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt mit Geldsystemen oder so weiter auseinandersetzt. Gerade auch jetzt diese MMT-Bewegungen, die da stark vorangehen, die dann sagen, ja, es ist doch gar kein Problem, wir können ja so viel Geld drucken, wie wir wollen, das ist doch alles super, Hauptsache wir haben unsere eigene Währung und so. Obwohl das ja, wie Mises und so weiter, das ja schon längst widerlegt haben, dass das nicht funktionieren wird. Aber man hält daran fest, es klingt auch so schön und dann wundert es einen natürlich nicht, dass da auf einmal so ein hoher Zulauf ist und dann ganz toll findet, dass dann eben Inflation herrscht und Steuern da sind. Weil wir sagen, Steuern sind Raub. Wie auch schön in eurem Lied übrigens da gebracht habt. Das,
ja, wir machen ja zwischendurch immer mal so ganz bekloppte Projekte. Ne? Ja. Und eins davon ist ganz sicherlich diese Schlagermusik, die zwei Schlagermusiklieder, die der Martin halt produziert hat hier bei uns. Ja, genau. Also wenn man da nochmal aufmerksam drauf machen kann, Steuern sind Raub findet, oder drei Worte wie ein Gedicht, findet man auf YouTube noch. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte.
Mal reinschauen. Ich schaue mal. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden. Ich hoffe, da kommt noch mehr.
Ja, es ist immer sehr aufwendig gewesen, muss man sagen. Also das stand leider, der Aufwand dann in keinem Verhältnis zu dem, wie es dann die Runde gemacht hat, leider.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich mache ja auch hier so ein bisschen Musik und da weiß ich, das ist schon sehr viel. Und ihr habt das ja noch im Video gemacht und so weiter, das ist natürlich schon enorm.
Ja, wir haben tatsächlich dann wirklich professionell das im Studio aufgenommen. Es musste erstmal geschrieben werden, weil der Martin ja auch von Hause aus kein Musiker ist. Also da sind dann Musiker dran gewesen. Dann musste das Tonstudio organisiert werden und bezahlt werden und alles gemacht werden. Und am Ende wurde noch ein professionelles Video tatsächlich dann auch noch gedreht, mit sehr viel Aufwand. Und da muss man dann sagen, dann kommt irgendeiner hin, macht irgendein Video auf YouTube mit 3 Minuten Arbeit oder 10 Minuten Arbeit und hat dann weit mehr Klicks. Und dann fragt man sich, ist es das wert? Ne? Oder muss man da irgendwie ökonomisch auch ein bisschen anders an die Sache rangehen? Ne?
Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht. Ja, jetzt haben wir ja auch noch neben der ganzen Corona-Geschichte hatten wir jetzt die Hochwasserkatastrophe. Ich fand, da hat man jetzt aber auch schön gesehen, dass da offensichtlich auch eine Diskrepanz ist zwischen dem Staat, der sonst immer sagt, er ist dann für die Bürger da, und dabei hat man sofort in den sozialen Netzwerken und überall lesen können, wie viele Freiwillige da sind, die helfen wollen, ja, ohne dass der Staat da irgendwie eingreift. Meinst du, das kann auch, so tragisch das jetzt ist, und aber dass das auch möglicherweise dazu beitragen kann, doch mal das System zu hinterfragen?
Ja, was man ja tatsächlich im Internet so mitbekommt, ist es tatsächlich so, dass einige Anwohner vor Ort da jetzt sagen, okay, die Bauern der Umgebung haben mir sofort geholfen und eine unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander, und der Staat hat völlig versagt. Ne? Mhm. Staat kam viele Tage später erst an und versucht dann natürlich auch wieder diese Sache auszunutzen. Ja, also ob da jetzt diese Politikergestalten dann da hinkommen vor den Kameras und da blöde Reden schwingen, das wird die Leute auch eher annerven, hoffe ich mal.
Ja.
Oder ob dann in den Staatsnachrichten wieder gesagt wird, das ist jetzt alles das Klima und ihr müsst nochmal dreimal mehr Steuern zahlen und dann wird alles gut, erst dann wird alles gut. Weil das Klima ist ja für Hochwasser verantwortlich und für Dürre gleichzeitig, ne, wie jeder weiß.
Ja.
Ja, das ist ja alles, Blödsinn. Und ich hoffe, dass solche Leute dann vor Ort, die von einer Flutkatastrophe da jetzt erwischt werden, da kann man schon den Eindruck und auch die Hoffnung und die berechtigte Hoffnung, glaube ich, haben, dass von denen da einige sagen, okay, also das mit dem Staat hier, das ist irgendwie nicht. Die versuchen mich hier, oder die versuchen also auszunutzen an jeder Ecke und versuchen wieder Wasser auf die Mühlen für ihre Propaganda dazu machen. Und die wissen ja auch, diese Leute, die in solchen Gebieten leben, dass vor 100 und vor 200 Jahren immer schon mal so eine Flut war. Ne? Dass es also mit dem angeblichen Klimawandel, dem angeblich menschengemachten Klimawandel eben sehr wenig zu tun hatten.
Ja, man sieht ja da auch schön die Fotos mit den ganzen Hochwasserständen der letzten Jahrhunderte und so tragisch das jetzt ist, aber da gab es deutlich andere Stände schon.
Ja. Der Staat hat ja eben auch im Vorfeld versagt, ne, was diese ganze Warngeschichte betrifft. Das ist ja auch sehr dank der Bild-Seite, wo man ja momentan manchmal mit den Ohren schlackert, wie es ist offenbar die Opposition in Deutschland im Moment, die politische. Wie kritisch die darüber berichten, das ist schon sehr interessant. Und die haben ja auch sehr stark herausgestellt, dass wirklich der Staat in den Tagen davor völlig versagt hat, ne, und die Staatsmedien eben auch, ne, und anschließend bei der Hilfeleistung eben auch, ne.
Ja.
Und aber das Schöne finde ich, dass als angenehme, beziehungsweise das, was wir Libertäre auch mal rausstellen sollten, ist, dass die Hilfe der Menschen untereinander da wieder so wunderbar funktioniert hat. Ja? Zumindest eben, das sind ja auch alles ländliche Gebiete gewesen, zumindest eben auf dem Land funktioniert das noch. Ne? Wenn das jetzt mitten in Berlin passiert wäre, wage ich zu bezweifeln, ob diese Nachbarschaftshilfe da so gut funktioniert hätte oder ob nicht dann viel mehr über Plünderung oder ähnlich gesprochen worden wäre. Ne?
Ja, das ist möglich, ja, genau. Ja, es gab auch einen Ort, habe ich jetzt gelesen, da haben sich die Bürger quasi komplett, also aus dem Ort komplett selber geholfen, haben alles selber gemacht, weil irgendwie keine Hilfe großartig da war. Die haben quasi alles alleine geräumt.
Ja, also das ist wirklich wohl überwiegend da passiert. Und das ist ja auch genau das, was wir immer sagen, dass Menschen sich untereinander viel besser helfen, als wenn dann so ein bürokratischer Zwangsmonopolist da irgendwie dazwischen funkt, der es nicht hinbekommt, der immer von allem entweder zu viel oder viel zu wenig gibt. Ne? Das Ganze nur über Zwang organisiert. Ja. Es klappt eben, wo wir immer sagen, nee, es klappt aber viel besser, wenn die Menschen direkt miteinander in Austausch treten und direkt einander helfen. Dann sieht man eben an so einer Stelle und an solchen Ereignissen, dass das tatsächlich dann eben noch klappt. Ja? Da, wo Gesellschaften im freiwilligen Miteinander noch einigermaßen funktionieren. Und das scheint mir in Deutschland tatsächlich dann eher im Zweifel auf dem Land noch der Fall zu sein.
Ja, möglicherweise möchte man deswegen auch das Land schlecht darstellen. Das habe ich auch so festgestellt in den letzten Jahren, dass man da gerade Richtung Land sehr kritisch ist. Und die sind ja alle so...
Ja, das gehört so ein bisschen zur Propaganda dazu.
Ja, genau. Ne?
Neben ganzen anderen Themen, die so auf uns einprasseln, dass Familie schlecht ist, was ja auch ein freiwilliger Verbund ist, ne? Und viele andere Dinge und die Sprache nicht benutzt werden, weiter nicht benutzt werden darf, die wir so im freiwilligen Austausch miteinander nutzen, wo immer mehr dazwischen geschossen wird. Mhm. Aber du hast recht, so mindestens unterschwellig und an einigen Stellen auch sehr deutlich, wird eben auch so in Filmen, in deutschen Serien und so weiter, so das Landleben verächtlich gemacht, das stimmt.
Ja, der Dorftrottel.
Dorftrottel, ja.
Und der Bauer, der dann die Frau suchen muss und sehr klischeehaft eigentlich alles gemacht. Ist eigentlich, da frage ich mich, wo ist denn da eigentlich der Minderheitenschutz? Ich bin ja auch hier auf dem Dorf. Ich finde, da fehlt er doch komplett, oder?
Ja,
ich finde es ja auch interessant, dass das wäre jetzt vielleicht ein Thema für Oliver Janich. Ich weiß nicht, ob er das aufgegriffen hat. Also schöne Grüße an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Aber dass so zum Beispiel, dass die ganzen Talsperren bis zum Anschlag voll sind und die ja normalerweise auch ihren Teil dazu beitragen, dass eben das Hochwasser nicht direkt übertritt. Das fand ich sehr interessant. Da gibt es jetzt auch Tabellen, wo man gucken kann, was im Moment sozusagen auf 100% ist. Da sollte man vielleicht ein bisschen Auge drauf halten, falls man da in der Region wohnt. Aber da, ja, wenn man so eins und eins zusammenzählt, manchmal ist man sich nicht sicher, ist das alles Unfähigkeit oder ist da auch teilweise einfach böse Absicht dahinter? Also ich bin mir da nicht immer ganz im Klaren drüber, aber gut.
Ja, da weiß ich, die Diskussion haben wir hier auch mit Martin manchmal so im Büro und Martin hat mir da ja schon gesagt, ich bin der Verschwörungsleugner, weil ich gesagt habe, das kann und will ich mir nicht vorstellen, dass das auch noch absichtlich geschieht. Ja. Und er meint immer, ich mache es mir zu einfach, wenn ich dann einfach immer von Versagen ausgehe. Nur dieser Zwangsmonopolist, nach allem, wie wir den analysieren, der muss eben versagen, ne, aufgrund seiner Struktur. Das darf man nie vergessen.
Er ist halt auch einfach überhaupt nicht flexibel, auf eine Änderung der Lebenssituation einzugehen.
Ja.
Und dann ist eben so ein Fall wie jetzt und da müsste er von jetzt auf gleich reagieren und möglicherweise nicht über irgendwelche Formulare oder sonst was oder Anträge und eingehalten wird. Ja.
Man hat ja an vielen Stellen auch zuletzt gesehen, selbst wenn der deutsche Staat noch irgendwas organisieren will, einen Flughafen bauen, ja, oder auch am Anfang diese Corona-Hilfe zu organisieren, was wirklich in seinem eigenen Interesse lag, was er dann ja auch gemacht hat. Die Leute wurden ja mit Geld zugeschissen, um jeglichen Protest fernzuhalten. Irgendwann hat er es ja geschafft, die Leute mit jeden Pizzabäcker und ich weiß nicht, jeden Geschäftsinhaber mit Geld wirklich zuzuscheißen. Aber am Anfang hat auch das ja nicht geklappt. Ne? Es hat ja vorne und hinten nicht geklappt. Und das ist aber eben, oder was weiß ich, wenn der Staat versucht, ein Auto zu bauen, kommt ein Trabi bei rum. Ne? Dann, das kann eben nicht funktionieren in einem Zwangsmonopol. Da ist eben die Leistung immer grottenschlecht.
Ne? Das ist halt auch ein gutes Beispiel, Trabi. Das ist halt sozusagen das Automobil, aber man kann sagen, eigentlich ist alles, was der Staat anfasst, ist Trabi. Also Gesundheitssystem ist Trabi und so weiter.
Ja.
Wie siehst du denn die Entwicklung, auch wenn man das Gefühl hat, es spitzt sich ja alles zu? Bist du denn trotzdem irgendwo so ein bisschen vielleicht auch positiv, dass du sagst, ja, vielleicht braucht es das auch, um in eine andere Richtung irgendwann gesellschaftlich gehen zu können?
Ja, das ist ganz schwer. Dann überlegt man ja immer, will man das so? Ne? Will man die Katastrophe, weil man glaubt, dann ist die Chance größer, dass es einen Umbruch gibt. Und ich glaube, die Geschichte lehrt, dass es tatsächlich so ist. Ne? Also Ludwig Erhard kam nach der Stunde Null oder hat nach der Stunde Null seine Chance bekommen. Und die Stunde Null war aber nun mal die totale Niederlage des deutschen Staates vorher. Ne? Also der totale Zusammenbruch auch. Und ja, ich weiß nicht, muss erst alles wieder zusammenbrechen, damit es besser wird. Manchmal sieht es so aus und trotz alledem, glaube ich, kann man sich das nicht wünschen wollen. Und wir alle sind halt, wir sind aber auf der anderen Seite ja auch alle keine Marxisten, die sagen, die Geschichte geht unaufhaltsam in eine Richtung. Ne? Also es kommt immer auf uns alle selber an und manchmal passiert auch eine Wende in irgendeine Richtung, wo keiner mit gerechnet hat, ohne dass es vorher einen totalen Zusammenbruch gegeben hat. Insofern, wenn wir alle daran arbeiten, hoffe ich, dass wir da eine Chance haben. Manchmal gibt es ja auch ein Wunder. aber du hast recht, an sich, wenn ich so die letzten 25 Jahre, eigentlich seitdem ich libertär bin, ist es ja schon etwas mehr als 25 Jahre, wenn ich da so zurückblicke, dann ist es ja eigentlich wirklich mit jedem Jahr immer schlimmer geworden. Und jetzt Corona ist nochmal ein deutlicher Schub in Richtung wirklich hin schon zu einem diktatorischen und totalitären Staat. Ne? Man muss mal so deutlich sagen. Also wenn man wie wir hier publizistisch tätig ist, dann bekommt man das leider an erster Stelle mit, wenn man auf einmal irgendwelche Schreiben bekommt von Richtern, weil man sich über eine Löschung eines YouTube-Videos beschwert hat. Und, und man schlackert mit den Ohren, was man dann inzwischen von einem Staat für Schreiben bekommt. Oder wenn man Schreiben bekommt von irgendwelchen gerade gegründeten Ausschüssen von Landesmedienanstalten, die sich auf einmal dafür zuständig erklären, alternative Medien zu überwachen und zu drangsalieren. Ne? Also das sind schon so neue Dinge, die hätte man ja lange nicht für nötig gehalten. Oder wenn man jetzt denkt, dass es Hausdurchsuchungen bei Querdenkern gibt, ja.
Ja, das stimmt.
Bei Ärzten, ja, die irgendwie ein falsches Rezept verschreiben. oder sogar bei einem Richter Hausdurchsuchung gegeben hat. Also Hausdurchsuchung hat man immer gedacht, das wäre das Allerletzte. Und das wird auch noch von den Staatsmedien bejubelt. Also da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit gekommen in den letzten Jahren. In einem Maße, die ich mir hätte vor 25 Jahren zum Beispiel, weil wir das jetzt immer gesagt haben, den Zeitraum, hätte ich mir das nie vorstellen können. Ja, aber klar, dass uns alle daran arbeiten, dass es ohne Katastrophe nochmal wieder aufwärts geht und in Richtung mehr Freiheit geht. Aber zu befürchten steht, dass erst in der Katastrophe münden muss.
Ja, jetzt sehen wir ja auch, du hast eben angesprochen, die ganzen...
Wobei sich da eben jeder selbst und immerhin diesen Informationsvorsprung oder diesen mentalen Wissensvorsprung auch für uns, den haben wir Libertären eben. Insofern kann und muss sich jeder selbst darauf gut bestmöglich vorbereiten. Und auch da glaube ich, liegt es an den Libertären auch möglichst, wenn es geht, Hilfestellungen dann auch zu bieten.
Ja, man muss einfach da sein jetzt, wenn die Information gebraucht wird, oder ja. Aber du hast eben auch angesprochen, die ganzen Hilfen, die gezahlt wurden, die sind natürlich jetzt erstmal mehr oder weniger angekommen, soweit man das beurteilen kann, aber auch das muss ja dann irgendwo herkommen. Also da ist doch eigentlich auch schon vorauszusehen, dass wir da auf dem Geldsystem, im Geldsystem noch ein ganz großes Problem kriegen werden, oder? Wie schätzt du diese Baustelle ein?
Dass wir da irgendwann ein riesengroßes Problem bekommen werden, das ist klar, glaube ich. Da haben wir irgendwo auch die nötige Literatur gelesen und eigentlich muss man die nicht mal lesen, das sagt einem doch eigentlich schon die Intuition. Ne? Dass man das Geld nicht unnötig vermehren kann. Oder das sagt einem der Blick auf viele geschichtliche Beispiele, wie sowas endet. Ne? In Deutschland ist es zweimal so gewesen, in Simbabwe zuletzt, ja, und an vielen anderen Stellen am Ende ist eben das Geld dann null wert, wenn man es unendlich vermehrt. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, haben diese Systeme, insbesondere wenn solche großen Systeme, es ist eben nicht Simbabwe, ja, und es ist auch nicht das Deutsche Reich alleine, es ist ja inzwischen wirklich ein Verbund von Währungen, der hier weltweit aneinander gekoppelt ist. Und haben diese Systeme inzwischen so weit Sicherungsmechanismen, dass sie das sehr, sehr langsam und sehr, sehr lange durchführen können. Und auch was eine Inflation betrifft, dann eben vielleicht tatsächlich nicht eine Hyperinflation, sondern eher, wenn die eben jetzt die Geldmenge mal um 30-40% erhöhen, dann werden eben die Preise in den nächsten vier Jahren mal um 10% sich erhöhen. Das ist ja jetzt schon der Fall. Ne? Es ist ja jetzt teilweise auch schon, dass es viel, viel mehr ist. Das heißt, wir werden mal wieder so ein bisschen abgekocht, ne? Ohne dass es die Leute so richtig merken. Klar, die Lebenshaltung wird wesentlich teurer seit Corona. Das ist eben die Konsequenz dieser Geldpolitik, dieser Hilfen aus dem Nichts. Aber irgendwie schafft das dann auch die staatliche Propaganda, da ein bisschen von abzulenken. Eigentlich merkt es jeder, der in den Supermarkt geht und jetzt mal einkauft. Und jeder merkt, dass er wesentlich mehr bezahlt, als er das noch vor anderthalb Jahren getan hat.
Ja, ich hatte letztes Mal nachgeschaut, dass der Euro seit Einführung gemessen zur Unze Gold einen Kaufkraftverlust von 75% schon erlitten hat. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Das hat, glaube ich, niemand so auf dem Schirm, weil es eben nicht von heute auf morgen geht, sondern es ist eben ein schleichender Prozess.
Ja, und das, obwohl der Goldpreis doch ganz sicher manipuliert ist.
Ne? Ja, das kommt noch hinzu, aber er ist immer noch so eine gewisse Art stabil, dass man das ganz gut vergleichen kann. Und du hast eben vorhin auch schon kurz Bitcoin angesprochen. Da es tut sich ja schon was. Die Leute, die sich damit beschäftigen, egal aus welcher Richtung sie kommen, stellen dann möglicherweise fest, auch da gibt es jetzt ein System, was komplett dezentral ist, was wirklich eine harte Obergrenze hat. Übrigens im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, die es natürlich auch gibt, aber die alle eben nicht dezentral sind und auch keine Obergrenze haben. Das ist bei Bitcoin ja das, was es so einmalig macht. Und da erlebe ich halt auch mit dem Podcast, dass ich wirklich immer mehr Leute aus der Bitcoin-Szene bekomme, unter meinen Hörern, die sich einfach dann für diese ganzen Themen jetzt interessieren. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, dass möglicherweise da ein Tool schon vorhanden ist, mit dem wir Strukturen aufbrechen könnten.
Ja, genau. Also das ist auch tatsächlich so diese jüngste Welle, die ich so sehe, ne, hin zu unseren Ideen, dass die Leute tatsächlich von dieser Kryptoschiene kommen. Ja. Und ja, das kann man nur positiv sehen. Und überhaupt ist es natürlich eine Chance, ne, wenn so ein bisschen hier auch vor den staatlichen Zugriffen auch zu fliehen.
Ja. Ja klar, ich glaube, das ist das, worüber sich viele Gedanken machen. Die eine Idee ist natürlich möglicherweise tatsächlich das Land zu verlassen. Nun muss man natürlich auch sagen, in unserer jetzigen Situation, wo will man denn dann noch hin?
Das ist es. Ich kenne keinen, der sich nicht diese Gedanken macht. Ja? Alle reden davon, oh wei, müssen wir hier, können wir es hier überhaupt noch lange aushalten? Das ist natürlich auch schon Wahnsinn, ja, dass wenn mir das einer vor 25 Jahren gesagt hätte, dass eigentlich jeder, den du kennst oder der deinen Ideen nahesteht, darüber nachdenkt, ob er das Land verlassen muss, daran sieht man, wie weit wir gekommen sind. Ne? Aber gleichzeitig kommt man eben auch immer wieder zu dem Schluss, ja, wo soll es denn hingehen? Ne? Ja. Das ist eben ein weltweites Problem.
Müssen wir mal schauen, was die
Weltweite Pandemie des Politischen. Ja,
ja, das stimmt. Ja, ein großer Virus sozusagen, ja. Oder ein gefährlicher Virus. Ja. Man schaut so ein bisschen gespannt, was sich da tut, auch die freien Privatstädte. Das ist natürlich auch ein spannendes Projekt, aber auch da muss man ja sagen, noch ist das ja nicht sozusagen was völlig autarkes, sondern da ist immer noch ein Staat, der da im Notfall zugreifen kann. Aber trotzdem, da gibt es interessante Entwicklungen. Muss man mal schauen, was sich da tut in den nächsten Jahren, aber Potenzial ist offensichtlich da.
Also das halte ich tatsächlich, diese Free Private City Sache halte ich persönlich auch für das wichtigste und spannendste Projekt von allen. Ich sehe das auch mit ganz, ganz großer Sympathie und trotzdem haben wir jetzt in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei haben wir da einen relativ kritischen Artikel auch mal drin. Von einem, der das da vor Ort besucht hat. Also es ist lesenswert, wen das interessiert, da gerne mal reinschauen. Aber trotz alledem, also es ist ja auch nicht nur, das geht jetzt um das Projekt auf Roatan in Honduras.
Ja.
Es sind ja auch andere Projekte in der Diskussion und davon abgesehen, das schien mir auch sehr kritisch. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, der Artikel war auch so ein bisschen, versuchte diese Macher auch darauf aufmerksam zu machen, die Leute in Honduras so ein bisschen mitzunehmen gedanklich. Also da wächst wohl sehr stark eine Opposition in Honduras gegen das Projekt. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Also das wäre natürlich sehr schade, wenn es daran dann scheitert am Ende.
Das stimmt. Ja, trotzdem, man möchte gerne irgendwie mal so ein Projekt haben, was dann wirklich da steht, was man sich angucken kann und wo man wirklich schauen kann, funktioniert sowas oder nicht. Ne? Sonst ist alles immer sehr theoretisch gehandhabt. Und da Theorie haben wir irgendwie genug, habe ich das Gefühl. Da muss ich einfach mal wirklich was in der Realität dann auch irgendwie manifestieren, wenn man so möchte. Ja.
Aber wahrscheinlich liegt auch hier die Lösung eher im Kleinen, ne? Dass man so kleine Fluchtorte für sich findet und sucht. Und sei es mal eben dieses angesprochene Sommerlager, ja, von den jungen Leuten, wo dann auch wieder Neues draus entstehen kann. Wahrscheinlich muss man viel kleinteiliger denken.
Ja, und auch dieser persönliche Kontakt, eben nicht nur alles übers Internet und so weiter.
Ja.
Das ist sicherlich auch viel wert. Und da möglicherweise geben sich ganz andere Potenziale noch.
Ja.
Genau. Ja, dann würde ich gerne mal fragen, wie schaut es denn aktuell aus? Er hätte theoretisch ja auch eine Veranstaltung gehabt dieses Jahr. Die scheint ja nicht stattzufinden.
Wie sieht es denn da aus? Ja, genau. Wir haben sechsmal gemacht in den letzten Jahren immer eine ganz große Jahreskonferenz auf Usedom in Zinnowitz. Mit zunehmendem Erfolg. Ich glaube, das ist schon fast, wenn ich das so sagen darf, als Veranstalter, so eine Kultveranstaltung. Auch mit Abendprogramm, mit allen Pipapo. Und wir haben eigentlich die letzten Jahre wirklich nur begeisterte Gäste gehabt, die auch zu großen Teilen dann auch immer wieder gekommen sind. Wir zeichnen da ja auch immer unsere jungen Autoren aus, ne, machen im Vorfeld immer ein Jungautorenseminar. Das ist schon so eine ganz kompakte Geschichte, die ganz viel Spaß macht. Die haben wir also zuletzt immer im Januar gemacht, jahrelang. Da mussten wir es diesen Januar, weil das Hotel auch geschlossen hatte, natürlich verschieben. Haben es dann erstmal auf September verschoben. Haben so lange wie möglich gewartet. Nur wir brauchen hier als wirklich kleiner, mini-unabhängiger Verlag, brauchen wir halt ein bisschen Zeit auch vorher mit der Planung. Und wir haben festgestellt, wir können nichts planen. Ne? Wer sagt uns denn, oder wir haben uns selber gesagt, wirklich der allerletzte Termin zu sagen, hier die Konferenz findet statt oder nicht, weil man muss ja im Vorfeld wirklich sehr, sehr viel organisieren. Man muss auch dann, die Leute müssen auch zahlen, ja, muss irgendwie auch wissen, wie viel Menschen man zahlende Gäste man dann irgendwann hat. Wir haben gesagt, wir brauchen mindestens diese 3 Monate. Das heißt, Ende Juni haben wir gesagt, müssen wir uns jetzt mal entscheiden. Und Ende Juni war es so, zum Stichtag, dass vor Ort man hätte mit Maske sitzen müssen den ganzen Tag. Und wir haben eine Dreitageskonferenz, drei Tage in einem Konferenzraum mit 150, 170 Leuten mit Maske. Ich weiß nicht, ob man das irgendeinem zutrauen kann, zumuten kann. Und dazu kommt dann eben diese ganze Test- und Impfgeschichte. Ne? Also das war auch so, dass man, glaube ich, hätte bei Anreise getestet sein müssen mindestens. Dann hätte man die Abendveranstaltung, die wir da in der Disco machen mit Whisky-Tasting und ich weiß nicht, was wir da alles machen, die hätte man auch in der Form gar nicht machen können. Also zumindest Stichtag da hätte man es gar nicht machen können, so der Hotelier. Und darüber hinaus ist eben die Frage, was ist denn Ende September, wo wir das machen wollten, ne?
Ja.
Weil was ist denn da der Stand? Dürfen nur noch Geimpfte solche Veranstaltungen besuchen? Ja. Und dann, ich weiß, einer kam ganz schlau, ein holländischer Leser zuletzt und sagte, ja, hättet ihr mir das sagen können, hätten wir doch in Holland machen können, ne? Weil ich zuletzt auch mal sehr positiv berichtet habe, wie frei es momentan in Holland ist. Nur, wer sagt mir denn, wenn wir jetzt eine Veranstaltung für Ende September planen, ob im September die Grenzen offen sind?
Das stimmt, ja.
Ja, also das ist natürlich klar. Nicht nur wir haben das Problem, aber wir haben das Problem, wir haben halt eine etwas andere Veranstaltung als andere. Ich weiß, jetzt dieses Sommerlager findet statt, ja, das ist ein bisschen kleiner, hat auch ein bisschen andere Voraussetzungen im Freien, das zu machen.
Ja, würde ich gerade sagen, ist ja auch draußen dann, ja.
Und es sind auch Leute, die nicht ein Unternehmen haben als Verlag, der dafür haftet am Ende. Das ist auch noch ein bisschen anders. Gut, ich weiß, das Mises-Institut macht jetzt wieder eine große Veranstaltung oder will eine große Veranstaltung im Oktober machen.
Okay, bin ich gespannt.
Aber das ist auch eine Tagesveranstaltung, ist ein bisschen anders. Nur andererseits muss ich sagen, ist es auch sehr mutig von denen, weil die wissen doch auch nicht, wie die Voraussetzungen sind. Ne?
Ja, ja.
Im Oktober dann, gerade bei Söder in München. Ja,
das könnte schwierig werden unter Umständen, ja.
Wenn der wieder so einen Anfall hat.
Genau, ja. Ja, ich bin mal gespannt.
Aber ich meine, ich drücke jedem, der unter den Voraussetzungen im Moment eine Veranstaltung macht, muss ich sagen, Hut ab, weil ich weiß, wie viel Risiko das ist und ich kann es wirklich einschätzen. Und wir haben gesagt, wir können es im Moment leider nicht eingehen. Ja. Und sobald wir wieder eine Veranstaltung machen können, wo wir sagen, okay, das ist unsere Veranstaltung, da stehen wir hinter, weil wir haben jetzt dieses Niveau gesetzt in den letzten Jahren und das wollen wir auch so weitermachen. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie was ganz Abgespecktes machen. Das würde irgendwie auch nicht passen. Ja, also dafür haben wir die Erwartungen auch auf eine ganz andere Stelle irgendwo geschraubt in den letzten Jahren.
Ja, kann ich verstehen.
Und wenn das wieder möglich ist, bin ich der Erste, der das sofort mit anpackt und dann werden wir es auch machen und freue mich auch jetzt schon riesig drauf. Aber solange, wie gesagt, solange das eben nicht der Fall ist, allen Veranstaltern, allen Libertären, die momentan dafür sorgen, dass man sich irgendwo treffen kann im größeren Maße, Hut ab und vielen Dank.
Ja. Wie sieht es denn ansonsten außerhalb jetzt der Veranstaltung, wie sieht es mit euren Projekten aus im Verlag oder mit dem Magazin? Habt ihr irgendwas aktuell?
Wir machen ja immer mal wieder auch neue YouTube-Sendungen. Da arbeiten wir im Moment an einem Konzept. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also das ist der Autor der alternativen Nachrichten, die ja recht beliebt war, die wir aber einstellen mussten aus verschiedenen Gründen. Der wird jetzt demnächst ein Videoformat für uns schreiben, was der Martin Mucharski dann umsetzen wird. Doch, das kann ich sagen. Und das nächste Buch, was wir veröffentlichen, das ist wird wahrscheinlich in drei Wochen so ungefähr erscheinen, ist der Klassiker von Ayn Rand, We the Living, ihr erster großer Roman.
Okay.
Damals von ihrer Flucht aus der Sowjetunion berichtend, so ein bisschen als fiktive Geschichte beschrieben, aber eigentlich hat es stark autobiografische Züge.
Mhm.
Und das Schlimme ist, leider ist dieses Buch ja wieder hochaktuell.
Ja, das stimmt. Ja, bin ich mal gespannt. Sehr gut. Dann auf jeden Fall schon mal viel Erfolg damit. Ja, und bei uns gibt's ja auch in unserer Zusammenarbeit eine kleine Änderung. Das würde ich dann hier mal ankündigen wollen. Also erstmal vielen Dank, dass ich jetzt quasi 50 Ausgaben bei euch im YouTube-Kanal präsent sein durfte. Das hat mir sicherlich einige Hörer mit dazu gebracht, die ich vorher nicht erreichen konnte. Also da erstmal vielen lieben Dank für diese Möglichkeit.
Ja, gerne. Aber wir werden ja weiter Werbung füreinander machen. Und ich denke, die Leute werden weiter auch beides kennenlernen.
Ja, das hoffe ich doch.
Da ist mir auch sehr daran gelegen.
Ja, genau. Und wir haben ja auch noch, da kann man jetzt zwar nicht so viel sagen, aber so ein kleines Projektchen haben wir ja auch noch in der Schublade, was wir da möglicherweise noch zusammen machen werden.
Schön, ja.
Genau, das gibt es auch noch. Und ja, ich werde, also ja, die Zuhörer wissen es noch nicht, das möchte ich dann gerne hiermit offiziell sagen. Also ab Folge 101 wird der Podcast unter dem Label mises.at erscheinen, weil ich da ein bisschen was übernehme und da wird es auch Hörbücher geben, aber da genauere Details werde ich dann dazu noch ankündigen. Also, aber das kann ich schon mal sagen, dass ich da mit mises.at zusammenarbeiten werde und den Podcast ein bisschen erweitere und eben Hörbücher rausbringen werde.
Dazu ja, lieber André. Viel ja. Erfolg. Ne? Also es freut mich auch sehr, weil da bist du natürlich auch in besten Händen beim Rahim Tagezadegan, der so ein bisschen meine libertäre Generation ist, den ich auch in frühen Jahren da schon kennengelernt hatte.
Ja.
Und der ja auch ganz tolle Arbeit macht. Und insofern, und vielleicht passt es da auch besser hin und wir arbeiten an anderer Stelle zusammen und überhaupt weiter zusammen. Und also viel, viel Erfolg und viel Glück da weiterhin.
Ja, vielen Dank. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Ja, dann also auch dir nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich fand super spannend deine Ausführungen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch wieder gefallen. Und ja, würde sagen, ich packe noch ein paar Links mit in die Beschreibung rein über Dinge, die wir heute gesprochen haben. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Ausgabe wieder fleißig geteilt wird.
Ja, ach so, vielleicht fällt mir gerade ein, wen wirklich so ein bisschen diese Geschichte von uns interessiert, die Geschichte von Eigentümlich Frei. Es gibt tatsächlich auch ein Büchlein, 20 Jahre Eigentümlich Frei. Das gibt es noch bei Amazon oder direkt bei uns bestellbar. Vielleicht kannst du da auch einen Link darunter packen, wenn das jemand interessiert. Da sind ganz nette Geschichten dabei aus jetzt fast 25 Jahren Eigentümlich
Frei. Ja, super. Packen wir mit rein. Auf jeden Fall. Müsste ich auch mal lesen. Gut, dann also ja, vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle Zuhörer und somit verabschiede ich mich erstmal in eine kleine Sommerpause, aber nicht allzu lange, aber ich muss auch mal ein bisschen durchschnaufen und dann geht's spätestens im September wieder mit Vollgas weiter. In diesem Sinne, wir hören uns bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Hinterlassen Sie einen Daumen nach oben auf YouTube oder schreiben Sie eine Bewertung auf iTunes. Jede noch so kleine Interaktion hilft dabei, den Podcast zu verbreiten. Anregungen und Kritik können Sie über das Kontaktformular auf miseskarma.de einreichen. Vielen Dank.